Breitband Porträt.
Wir kommen zum menschlichen Teil. Wir schauen auf den Menschen. Alan Turing, da gibt es viele Geschichten, die wir noch nicht kennen. Zum Beispiel, dass er ja etwas wunderlich war. Nicht nur einmal, aber diese Geschichte hier kurz erzählt. Als Stipendiat in Princeton pflegte er mit seinem Lover, wir wissen, er war homosexuell, mit Fahrrädern durchs Gelände zu rasen und dabei Theoreme zu diskutieren. Und als dieser Freund dann plötzlich starb, schrieb Turing dessen Mutter unter anderem einen gebildeten Essay darüber, warum der Geist des Jungen immer noch unter ihnen weilte.
Also Fahrradfahren fördert das Reflexionsvermögen, ist auch meine Erfahrung. Es gibt jedenfalls einiges, was Sie und wir allem Anschein nach noch nicht über das Genie und den Computerpionier Alan Turing wissen. Und diese Lücke, diese eklatante Lücke im abendländischen Wissen, die füllt für uns jetzt der Kollege Lars Überland.
Der Vater der Computerwissenschaften interessierte sich gar nicht wirklich für Computer. Er war ein Logikfreak. Die Sinnlichkeit der logischen Zusammenhänge, der Rausch der mathematischen Probleme und die Faszination, in Rätsel einzutauchen bis zum Vergessen der Welt. Und die Maschinen sollten eigentlich nur als mechanische Verfahren helfen, seine Thesen zu beweisen. Man könnte den Mathematiker Alan Turing auch als Komplexitäts- oder als Kognitionsforscher bezeichnen. Er wollte nämlich wissen, ob eine Maschine wohl denken kann. Zu diesem Zweck studierte er die Sprachforschung der Naturphilosophen der frühen Aufklärung oder die Sprachgedanken des Philosophen Ludwig Wittgenstein, und er analysierte die Methode, wie Menschen denken, und zerlegte diesen Vorgang in Einzelteile, die er einer physikalischen Apparatur zuwies, theoretisch. Denn die sogenannte Turing-Maschine war keine Bauanleitung für einen Apparat, sondern das abstrakte Modell eines Rechners, der mit nur 3 Operationen sämtliche berechenbare Probleme lösen kann, aber mit Bleistift und Papier. Zweck dieser Erfindung war übrigens die Lösung eines allgemein bekannten mathematischen Problems, an dem damals alle rumrechneten. 1937 hatte Turing ein bahnbrechendes Buch über eine mathematische wie auch philosophische Frage der Berechenbarkeit an sich vorgelegt. Deshalb zog ihn die britische Armee bei Kriegsbeginn zu den Kryptologen ein, zu den Codeknackern von Bletchley Park, die den Funkverkehr der Deutschen entschlüsseln sollten. Für die praktische Arbeit war Turing eigentlich nicht geeignet, da man in der Regel mit anderen Menschen zusammenarbeiten musste. Und er muss ziemlich unausstehlich gewesen sein, wenn er keine persönlichen Gründe hatte, nett zu sein. Turing arbeitete zwar pausenlos, aber Disziplin interessierte ihn nicht. Seine Kleidung war ein Witz. Krawatten trug der großgewachsene Mann allenfalls, um seine weite Hose daran festzubinden. Darüber zu offiziellen Anlässen ein zerknautschtes Sportsakko. Man spricht auch von Schlafanzügen, wenn ihm was eingefallen war und er übers Gelände rannte. Seine Stimme war hoch und er stotterte ein bisschen, aber er war eben ein Mathe-Genie, und so knackte er fast im Alleingang in Bletchley Park den Code des deutschen Enigma-Chiffriermonsters. Zuerst den der deutschen Luftwaffe 1941, ein Jahr später dann den wesentlich komplizierteren der bedrohlichen deutschen U-Boot-Flotte. Und so gelang es den Alliierten, immer mehr U-Boote zu versenken. Dies, so wird allgemein gesagt, war kriegsentscheidend. Nach dem Krieg wurden dann die Maschinen zur Entschlüsselung und sämtliche Unterlagen auf Befehl von Winston Churchill vernichtet. Alan Turing aber entwickelte zivil und wieder ganz allein den damals schnellsten Rechner der Welt, ACE. Er entwickelte den sogenannten Turing-Test zur Bestimmung von künstlicher Intelligenz und noch dies und das. Aus seinem Schwulsein hatte Alan Turing nie einen Hehl gemacht. Und bei der kriegsentscheidenden Bedeutung, die Bletchley Park für die Alliierten hatte, wussten die Geheimdienste sowieso darüber Bescheid. Aber als 1952 seine Wohnung ausgeraubt worden war und er bei der Anzeige seine Lebensumstände frei heraus angab, da meinten die Polizisten, sie müssten ihn verhaften. Der unbekannte Wissenschaftler Turing wurde wegen widernatürlicher Unzucht und grober Sittenlosigkeit zu einer Hormontherapie mit dem weiblichen Östrogen verurteilt. Die Hormonbehandlung ließ den begeisterten Leistungssportler impotent und fett werden. Obendrein hatte die Regierung dem schwulen Retter der Alliierten jegliche Mitarbeit in Forschungsprojekten, die mit der Entwicklung des Computers zu tun hatten, verboten. Alan Turing kriegte schwere Depressionen. Im Juni 1954 nahm er Cyanidlösung und einen Apfel auf sein Zimmer und vergiftete sich, sagt man. Und von seinen Leistungen als Computerpionier erfuhr die Welt erst 2 Jahrzehnte später, als die Geheimhaltung von Bletchley Park aufgehoben wurde. Aber das Logo der erfolgreichen Alltagscomputerfirma Apple, der angebissene Apfel, soll auf Alan Turings Todesmahl zurückgehen, sagt man auch.